Gut. Wir haben auch dreiviertel schon geschafft. Genau. Jetzt verlassen wir die Schweiz und wollen uns jetzt kurz beschäftigen mit der Ausbreitung in Süddeutschland oder überhaupt mal die Karte findet man übrigens in Wikipedia. Überhaupt muss ich sagen, wer also nachlesen möchte, das Internet ist wirklich eine gewaltige Fundgrube. Ist auch total interessant, zum Beispiel von Zwingli sind alle Schriften digitalisiert im Internet drin. Dann ganz kurz zu der Karte, da sieht man die Ausbreitung der Täuferbewegung dann im 16. Jahrhundert über das ganze Heilige Römische Deutsche Reich. Was ihr oben habt im holländischen Bereich, dann hoch Nordsee Emden. Das ist das, wo die Mennoniten ihre Wurzeln haben. Das war das Gebiet, wo Menno Simons gewirkt hat. Dann, was dann sehr stark war, war Böhmen. Weil Böhmen, interessant, das war schon von Jan Hus her so, war einer der wenigen Landstriche, wo es keine Verfolgung gab. Und viele sind dann hier aus der Gegend, aus der Schweiz und auch aus Süddeutschland nach Böhmen geflüchtet, weil sie dort, das die einzigste Möglichkeit war, dort in Ruhe und Frieden zu leben. Dann in der Schweiz ging es auch, sich ausbreitet in der ganzen Schweiz, ganz besonders stark auch in der Banner Gegend. Da gibt es heute noch verschiedene Täuferhöhlen. Ich werde euch nachher noch eine Brücke zeigen, wo ein Gedenkschild ist, wo sie sich unter der Brücke versammelt haben, im Geheimen quasi getroffen. Dann, was vielleicht auch noch interessant ist, in Südtirol. Und da ist es insofern interessant, einer der Führer der Südtiroler Täufer hieß Jakob Amann. Und die sind dann unter anderem nach Amerika geflüchtet und das ist das, was heute die Amischen sind. Also diese Brüderhöfe, die sich jeglicher Technik und so weiter verweigern, die im Grunde genommen noch so leben, wie sie damals aus Südtirol geflüchtet sind. So. Also in Süddeutschland entstanden Gemeinden Nürnberg, Erlangen, Regensburg, Memmingen, München, Esslingen, Schwäbisch Gmünd. Zentrum der Bewegung in Süddeutschland war Augsburg. Dort schätzt man, dass es 1527 über 1000 Täufer gab. Es hat mal jemand ausgewertet, die Täuferliteratur und die Anklageakten, dann geht man davon aus, dass es an 333 Orten Taufgesinde gab in Süddeutschland. Ich habe im Internet eine interessante Arbeit gefunden. Der zählt Folgendes auf. In Stuttgart wurde Anfang 1528 eine Täufergruppe zerschlagen. Bis 1532 verhaftete man in Stuttgart, Cannstatt, Waiblingen, Schondorf 28 Wiedertäufer. Einige Gruppen fanden sich in Geradstetten, Weiler, Urbach. In Göppingen entstand schon 1828 eine Täufergruppe. Sie schienen mit den Esslingern in Verbindung gestanden zu haben. Im Schönbuch und auf den Feldern lassen sich Täuferprediger nachweisen. In Herrenberg sollen 12 Täufer hingerichtet worden sein, in Böblingen 7, in Tübingen 5. In Leonberg tauchten einige Täufer auf. Einzelne Verhaftungen in Calw, Neuenburg, Dornstetten und so weiter. Und dann im badischen Raum wurden sie auch sehr stark. Was interessant ist, über Aalen taucht leider komischerweise nirgends auf. Ich habe nichts gefunden. Ne? Das heißt ja nicht, dass es da nicht Täufer gab. Gut. Dann, was für die weitere Entwicklung in Süddeutschland ganz entscheidend war, war der Tod Michael Sattlers. Am 20. Mai 1527 vor Rodenburg am Neckar. Wenn ihr euch erinnert, Michael Sattler war der führende Mann, auf dessen Bestreben hin diese Schleitheimer Erklärung, das erste Glaubensbekenntnis im Februar 1527 zustande kam. Michael Sattler hat als Mönch im Kloster gelebt und ist durch die Paulusbriefe und durch die Schriften von Luther und Prediger der reformatorischen Lehre, die man damals auch in der Umgebung von den Klöstern gehört hat, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Er hat dann sehr schnell mit der Verkündigung begonnen, musste dann nach Straßburg fliehen, war dort über ein Jahr, unter anderem hat er auch gelernt von dem Reformator Bucer, vielleicht dem einen oder anderen, Bucer oder Farwell, einen von beiden, also auf jeden Fall, die haben dann auch mit Hochachtung von ihm gesprochen, von seinem persönlichen Lebenswandel, sie waren nur nicht einig mit seiner Haltung zur Taufe. Er wurde dann aus Straßburg auch wieder vertrieben, ist dann wieder nach Süddeutschland gekommen und im Februar 1524 wurde dann in Haupt gefangen genommen. Dazu muss man wissen, dass der Großteil von Süddeutschland damals zu Österreich gehört hat und damit katholisch war. Er wurde dann in Rottenburg zum Tod verurteilt, aber man hat sich für ihn einen ganz besonders grausamen Tod ausgedacht. Er sollte, bevor er getötet wurde, noch gefoltert werden. Und zwar sollte man auf dem Marktplatz in Rottweil seine Zunge herausschneiden. Er sollte auf dem Weg zum Henkersplatz außerhalb der Stadt 7-mal mit glühenden Zangen bearbeitet werden, dass man ihm bei lebendigem Leib Stücke aus seinem Körper rausgerissen hat. Und er wurde dann außerhalb der Stadt mit Schießpulver verbrannt. Es wurde am 20. Mai 1527 vollzogen. Zusätzlich wurden mit Sattler noch seine männlichen Mitgefangenen mit dem Schwert getötet und 10 Frauen im Neckar ertränkt. Man kannte also sprichwörtlich mit diesen Leuten keine Gnade. Diese Hinrichtung Sattlers fand unter großer Anteilnahme der Bevölkerung statt. Genau, hier habt ihr auch eine historische Darstellung. Frauen wurden, wie gesagt, damals ertränkt, an den Füßen zusammengebunden, dann in die Flüsse geworfen. Und zu Michael Sattler, interessant, am Radweg zwischen Rottenburg und Kiepringen, an dem Ort, wo er damals verbrannt wurde, ist heute ein Gedenkstein. Ja, Michael und Margareta Sattler, das war seine Frau, die wurde auch im Neckar dann ertränkt, sie starben für ihren Glauben. So, und dieser Tod von Michael Sattler, über den wurde ein Flugblatt geschrieben, das sich dann in Windeseile in Süddeutschland verbreitet hat. Und gerade diese Grausamkeit dieses Todes hat viele zum Nachdenken gebracht. Und dann gab es einen Esslinger Schulmeister mit dem Namen Christoph Freisleben, der hat eine Schrift geschrieben gegen die Kindertaufe. Und die könnt ihr im Original als PDF-Datei, ich habe sie angegeben, im Internet runterladen und nachlesen. Also es ist wirklich interessant, auch diese Schriften von den ganzen Leuten, ist alles digitalisiert, alles im Internet drin. So, dann kam das Täufertum nach Esslingen. Esslingen hat eine große Rolle gespielt. Bereits am 10.11.1527 wurde öffentlich von den Kanzeln in den Kirchen von Esslingen die Wiedertaufe verboten. Bei Gerichtsverhandlungen, das weiß man aus den Akten, gehen die Ankläger etwa davon aus, dass es in Esslingen 200 Täufer gab. Und wenn wir denken, für die damalige Zeit, die Städte wesentlich kleiner wie uns, heute eine Gemeinde mit 200 Leuten, denke ich, ist schon gewaltig. Sie haben sich teilweise in einer Waldschlucht versammelt, die heute auch im Volksmund noch den Namen Wiedertäuferklinge trägt. Und 1528 begann dann in Esslingen die Verfolgung und das hat mich dann mit besonderer Freude erfüllt. Einer der ersten, der festgenommen wurde, war ein Sattler, das war sein Beruf, namens Hans Kluth aus Schondorf. Also da sieht man auch mal, wie weit, ihr habt ja die Namen vorher gehört, wie weit die Verbreitung wirklich war. Und es ist unglaublich, sich vorzustellen, was in der Reformation, weil hinzu kommt ja noch, dass von Luther beeinflusste Leute, die jetzt nicht Täufer waren, ja genauso gepredigt haben und die reformatorische Lehre verbreitet haben. Also es muss gewaltig gewesen sein, für uns heute kaum vorstellbar, was, wenn ihr auch seht, in der Schweiz 1525, 2 Jahre später Süddeutschland, schon über 200 Leute. Also was für gewaltige Bewegungen, wie das Evangelium damals wirklich gelaufen sein muss. So, und jetzt kommt etwas Entscheidendes. 1529 war der Reichstag in Speyer und da wurde das sogenannte Wiedertäufermandat erlassen. Das heißt, alle, die Wiedertaufe praktizieren, aktiv oder an sich vollziehen lassen, egal ob Männer oder Frauen, sind mit dem Tod zu bestrafen. Und das galt fürs ganze Deutsche Reich. So, und das bringt uns dann nach Schwäbisch Gmünd. Von der Quellenlage her muss man sagen, bereits 1527 fand das Täufertum wohl Eingang in die katholische Reichsstadt Schwäbisch Gmünd. Bereits 1527 hat der Stadtrat von Schwäbisch Gmünd vor den sogenannten Winkelpredigern gewarnt. Das Hauptwerkzeug war dann ein gewisser Martin Zehentmeier. Das war ein Österreicher. Der kam 1528 nach Schwäbisch Gmünd, nachdem er zuvor aus der Stadt Augsburg ausgewiesen worden war. Die Quellen geben an, dass er mehr als 100 Personen in Schwäbisch Gmünd und Umgebung getauft hat. So, und wenn er in manche so Brüderhöfe nach Amerika kommen würdet, von so Old-Fashioned Mennonites, Hutterern und Amish, und würdet sagen, ihr kommt aus Schwäbisch Gmünd, dann würden die Schwäbisch Gmünd alle kennen. Warum ist Schwäbisch Gmünd traurige Berühmtheit erlangt? Übrigens sogar selbst im Internet, wenn ihr eingebt, Täufer Schwäbisch Gmünd, Wikipedia und so weiter, verweist auch auf Schwäbisch Gmünd. Das hat mit diesen Ereignissen zu tun, die hier, wie gesagt, in dem historischen Gemälde dargestellt sind. Und zwar 1529 wurden in Schwäbisch Gmünd, also die Bewegung hat sich durch diesen Zehntmeier rasant ausgebreitet, wenn er denkt, über 100 Leute getauft in Schwäbisch Gmünd und Umgebung. Und dann wurden 1529 40 Täufer gefangen genommen und in den Turm gesetzt und dort zum Widerruf gedrängt. Nach 42-wöchiger Gefangenschaft am 6.12. wurde ein Prozess gemacht gegen 7 Gefangene, 5 Männer, eine Frau und ein 15-jähriger Müllerlehrling. Über die ganze Zeit der Gefangenschaft hatten die sich geweigert zu widerrufen. Und das Gerichtsurteil lautete, dass sie durch das Schwert zum Tode gebracht werden sollen. In der Chronik von den Täufern steht es so drin, der Große Rat der Freien Reichsstadt Gmünd hatte sie am 4. Dezember 1529 wegen der Irrsal des Wiedertaufs zum Tod durch das Schwert verurteilt. Und einer unter diesen Männern war Zehntmeier. Und obwohl Zehntmeier gefoltert wurde, war er nicht bereit zu widerrufen. Am 7.12.1529 wurde dann das Todesurteil vollstreckt. Sie wurden durch den Schmiedturm, und das ist übrigens interessant, da hängt seit 2009 eine Gedenktafel. Ich hatte leider noch keine Gelegenheit, ein Foto davon zu machen. Aber wer von euch nach Schwäbisch Gmünd kommt oder aus Schwäbisch Gmünd ist, besucht mal den Schmiedturm, da findet ihr eine Gedenktafel. Weil durch diesen Schmiedturm sind sie damals aus der Stadt hinaus auf den Remswasen geführt worden und das war der Hinrichtungsplatz. Übrigens, wenn ihr im Internet sucht, gab es 2008 in Schwäbisch Gmünd dann auch hohe Aufregung, weil in Schwäbisch Gmünd hatte man mehrere Skelette gefunden. Und da haben viele vermutet, sind es eventuell die Skelette von diesen Täufern. Aber selbst das, so verrückt ist unsere Welt, könnt ihr im Internet nachlesen, eine wissenschaftliche Untersuchung von dem führenden Archäologen hier in Baden-Württemberg, der das dann im Auftrag für das Archäologische Landesamt gemacht hat, die Untersuchung, warum er zu dem Überzeugung gekommen ist, das müssen Leute aus dem 17. Jahrhundert gewesen sein und können nicht die Täufer gewesen sein. Es ist hochinteressant, da über, ich glaube, zwischen 50 und 100 Seiten, wo von medizinischen Knochenstellung alles durchgegangen wird. Was besonders beeindruckend ist, wir haben jetzt leider nicht die Zeit, es gibt in den Täuferchroniken, was alle sieben zu diesen Richtern gesagt haben. Da sind Aussagen wie dabei, du, Richter, richtest uns ein irdisches Gericht, wir warnen dich, Gott wird einmal ein ewiges Urteil über dich sprechen. Und was große Berühmtheit erlangt hat, das war dieses Zeugnis des Müller-Lehrlings, dieses 15-Jährigen. Der sollte nämlich als erster geköpft werden. Und als schon quasi alles bereit stand, kam plötzlich, und das ist genau diese bildliche Darstellung, ich zeige sie euch nochmal, kam plötzlich ein Adliger mit einem Pferd auf diesen Hinrichtungsplatz geritten. Und er sagt zu diesem Müller-Lehrling, wenn du widerrufst, oder plädiert, bittet ihn richtig, drängt ihn, fleht zu ihm, bitte widerruf, dann werde ich dich aufnehmen. Quasi wie mein Sohn dich adoptieren und du wirst alle an meinen Gütern teilhaben dürfen, du kannst einen guten Beruf lernen und so weiter und so fort. Sei doch nicht so töricht, wegen deinem Glauben sozusagen das alles zu verspielen. Und dieser Müller-Lehrling muss dann ihm geantwortet haben, soll ich mein Leben lieben und deshalb meinen Gott verlassen und dadurch diesem Kreuze zu entgehen, zu suchen? Das würde mir nicht geziemen. Dein Gut kann uns beiden nicht helfen, denn ich erwarte ein besseres im Himmel. Und er blieb standhaft und es wurden, wie gesagt, alle sieben mit dem Schwert dann getötet. Und dieses Ereignis hat Berühmtheit gefunden. Da habt ihr diese Szene nochmal, wie dieser Adlige dahin reitet und versucht, den umzustimmen. Dieses Ereignis hat auch aus dem Grund Berühmtheit erlangt, weil die Gefangenen im Gefängnis Lieder gedichtet haben und auch später über dieses Ereignis Lieder geschrieben wurden. Und die sind gesammelt in diesem Liederbuch Ausbund, heißt es. Und aus diesem Liederbuch wird heute noch in einem Teil dieser Höfe in Amerika gesungen. Die sprechen ja Deutsch, Plattdeutsch, lesen die Bibel auf Deutsch, obwohl sie es, wie mir jetzt ein Bruder erzählt hat, nicht richtig verstehen. Und sie singen aus diesem Liederbuch noch. Und da gibt es dann Lieder, die zum Beispiel überschrieben sind mit den Worten, ein tröstlich Lied von unserem lieben und getreuen Bruder Martin Mahler. Das ist dieser Martin Zehntmeier, man hat ihn nur Martin Mahler genannt, weil Mahler sein Beruf war. Welcher selb Sübender zu Gminden im Schwabenland und der göttlichen Wahrheit willen im Schwart hingerichtet worden. Und das ist jetzt interessant, sie sprechen immer vom Jahr 1531, aber alle weltlichen Quellen sprechen immer vom Jahr 1529. Dann gibt es zum Beispiel in diesem Ausbund das Lied Nummer 61 und dieses Lied hat genau sieben Strophen. Die Besonderheit an diesem Lied ist, dass alle sieben Gefangenen jeder eine Strophe zu diesem Lied beigetragen hat. Also das haben die in diesem Gefängnisturm in Gmünd geschrieben. Ich lese euch mal zwei Strophen vor. Strophe 5, in Gnaden hast du uns angenommen an, zu Dienern, die uns gemachte, das haben wir alle mit Willen tun, mit deiner Hilfe vollbrachte. In deinem Wort erhalt uns rein, wir begehren, dir gehorsam zu sein, gib uns nur Hilf und Troste. Dieses Lied ist überschrieben mit, dieses Lied haben die sieben Brüder im Gefängnis zu Gmünd gemacht, jeder ein Gesetz, also jeder eine Strophe. Sechste Strophe heißt, du bist, Herr Gott, der Schütze mein, An dich wollen wir uns heben. So ist es als eine kleine Pein, wenn man uns nimmt das Leben. Du hast uns bereit in Ewigkeit, so wie wir hier leben, Schmach und Streich, es wird nicht sein vergebens. Und es ist wirklich ergreifend, wenn man denkt, in welcher Situation diese Lieder geschrieben wurden und wie sie am Herrn festgehalten haben, im Glauben ausgeharrt haben, durch die Gnade Gottes und selbst unter Folter, zumindest Martin Zehntmeier nicht widerrufen haben. Deswegen möchte ich schließen mit 4 Punkten. Was können wir von den Täufern lernen? Oder was sollte die Herausforderung an uns sein? Und dazu ein Zitat von Zwingli, das in der Kirche in der Schweiz an der Wand angeschrieben ist. Ein Christsein heißt nicht von Christus schwatzen, sondern wandeln, wie Christus gewandelt ist. Und das war letztendlich das, was sie im Gegensatz zu leider vielen, die der Reformation angehangt haben, war das, was sie mit ganzer Ernsthaftigkeit praktiziert haben. Ich denke, das Erste, was wir von ihnen lernen sollten oder was uns herausfordern sollten, ist der Wert der Person des Herrn Jesus und seines Werkes. Dass wir uns bewusst machen, dem Herrn Jesus verdanken wir als Gläubige alles. Wir leben ja heute in einer Zeit, wo letztendlich auch unter Gläubigen der Kompromiss ja eigentlich fast schon zum Wesenszug geht. Aber hier haben wir Menschen, von denen die Bibel sagt, dass sie ihren Herrn mehr liebten als ihr eigenes Leben. Natürlich ist das immer schwierig zu sagen in heutiger Zeit, wo es eben von einer anderen Religion Menschen gibt, die bewusst den Tod suchen. Darum geht es natürlich nicht. Die Bibel fordert uns nirgends auf, vor einen Löwen hinzuspringen und zu sagen, friss mich, weil ich dann ein besonders hingegebener Christ bin. Aber die Frage ist schon, wie viel wert sind uns die Glaubensüberzeugungen, die wir aus der Bibel gewonnen haben? Und wenn Judas zum Beispiel davon spricht, für den ein für alle Mal überlieferten Glauben zu kämpfen, ja, es ist ja Wahnsinn, wenn man mal sieht im Reformationsjahr, wie diese Lehren letztendlich auch unter Menschen, die wir durchaus als gläubig bezeichnen würden, wirklich teilweise verschleudert werden und gar nicht mehr dafür eingestanden wird, dafür gekämpft wird. Wir müssen uns letztendlich klar sein, in England sind auch Leute für die Rechtfertigung aus Glauben wirklich gestorben. Und hier sind Leute gestorben, die gesagt haben, es spielt nicht nur eine Rolle, was wir glauben, dass wir richtig glauben, wie Gott uns errettet, sondern wir wollen auch das umsetzen, was Gott dann über Nachfolge und über den Weg der Gläubigen sagt, auch über ihren gemeinsamen Weg als Gemeinde. Dann der zweite Punkt, was uns herausfordern sollte, und das müssen wir uns besonders im Westen bewusst machen, Christsein ist keine Schönwetterreligion. Man hat manchmal den Eindruck, viele verstehen unter Christsein, möglichst alles Annehmliche hier im irdischen Leben mitzunehmen und als Bonus obendrauf, als Sahnehäubchen, gibt es dann sozusagen noch den Platz im Himmel. Wir sollten eines nie vergessen, Nachfolge bedeutet, dass wir hier auf der Erde jemandem folgen, der von den Menschen, von der Masse der Menschen verworfen und gehasst wird. Auch heute immer noch. Und die Bibel sagt, ja, wir werden seinen Platz im Himmel mit ihm teilen. Das ist die große Hoffnung, die große Zuversicht, die wir haben dürfen. Aber die Bibel spricht auch genauso deutlich, dass wir hier auf dieser Erde seinen Platz teilen. Und das ist der Platz eines verworfenen und verhassten Herrn. Und in den meisten Ländern dieser Erde, die leben heute noch unter den gleichen Voraussetzungen wie die Täufer damals im Untergrund. Und wir sollten nie vergessen, was auch der Apostel Paulus in der Apostelgeschichte, was sie den Gemeinden gesagt haben, auf den Weg gegeben haben, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Und hier ist interessant, es steht hier nicht eingehen können, sondern eingehen müssen. Der nächste Punkt ist genau das, was Zwingli gesagt hat, dass Christsein nicht nur ein Bekenntnis ist, sondern dass zu einem Christsein genauso ein Leben in der Heiligung gehört. Aber um hier einem Missverständnis zu entgehen, Heiligung bedeutet nicht, dass wir vor Gott etwas verdienen oder dass wir vor Gott etwas versuchen zu erreichen. Sondern die Bibel lehrt ganz klar, wir haben alles durch das vollbrachte Erlösungswerk Jesu. Und Heiligung bedeutet letztendlich nichts anderes, als genau wie dieser Bettler, dieses Erlösungswerk Jesu zu umklammern und es letztendlich auszuleben. Ja, Christsein heißt nicht nur von Christus schwatzen, sondern Christus zu leben. Das meiste, was ja verwendet wird im Zusammenhang mit der Reformation, ist immer der Begriff Freiheit. Die Reformation hätte uns die Freiheit gebracht. Leider muss man sagen, aber viele haben es als Vorwort benutzt, um einfach weiter zu sündigen. Und da warnt uns die Bibel an mehreren Stellen ganz klar davon, sondern die Bibel, die christliche Freiheit, die wir haben, ist einmal die Freiheit von der Schuld und vom Gericht, vom ewigen Gericht über unsere Sünden. Und es ist auch die Freiheit von der Macht der Sünde. Die Freiheit, nämlich jetzt so zu leben, wie es Gott wohlgefällig ist, durch Gottes Wirken, nämlich wirklich Gott lieben zu können, Gott anbeten zu wollen, all das, was der Sünder nicht will und nicht kann. Darin besteht die christliche Freiheit, das sollten wir nie vergessen. Die christliche Freiheit überwindet die Sünde und führt nicht dazu, wiederum in die Sünde zurückzukehren, in der Sünde weiterzuleben, zu verharren. Das nächste, was wir von Ihnen, wo Sie uns herausfordern, ist, wie weit geht Sola Scriptura in deinem und meinem Leben? Um es mit den Worten Luthers zu sagen, inwieweit ist die Schrift in deinem und meinem Leben Königin? Gibt es bestimmte Bereiche, wo wir sagen, da hat mir Gott und sein Wort nichts zu sagen, die klammere ich ganz bewusst aus. Oder sagen wir ganz bewusst, Sola Scriptura, allein die Schrift für alle Bereiche unseres Lebens. Sei es unsere Ehe, sei es unser Verhalten am Arbeitsplatz, sei es unser Leben in die Beziehungen, in die wir hineingestellt sind und vor allem auch in der Frage Gemeinde, wie kommen die Gläubigen zusammen? Gilt auch hier Sola Scriptura? Ist hier auch die Königin die Schrift? Oder geht es nach Geschmack, Gutdünken, Wohlfühlen und was heute alles als Argumente gebracht werden? Ich denke, das sind die großen Herausforderungen, die mit der Täuferbewegung verbunden sind. Wenn man sich mit dem Leben von diesen Leuten beschäftigt, wo das einen wirklich herausfordern sollte. Und die Bibel sagt ja selber in Hebräer 13, wir sollen unseren Führern gehorchen, beziehungsweise ihren Glauben nachahmen und ihr Ende anschauen. Und ich denke, das sind diese Herausforderungen ihres Glaubens, wo auch wir, weil ich denke, dass sie in Übereinstimmung sind mit der Schrift, weil sie auch unser Anliegen sein sollten. Ja, und als letztes habe ich euch ja versprochen, so eine Gedenktafel aus der Nähe von Bern. Da gibt es eine sogenannte Täuferbrücke, da haben sie sich unter einem Viadukt versammelt, Gottesdienste abgehalten. Da hat man eine Gedenktafel dann angebracht. Und zum Schluss vielleicht noch ein interessantes Zitat. Ich denke, Erwin Lutzer ist euch bekannt. Es gibt ja auch einige Bücher von ihm auf Deutsch. Und er hat ein Buch geschrieben, gibt es leider bisher nur auf Englisch, über die Reformatoren, also Luther, Zwingli, Calvin, und auch kommt auch ein Kapitel über die Täuferbewegung. Und er schreibt am Ende seines Kapitels über die Täuferbewegung folgendes nachdenkenswerte Zitat: Mein Freund Timothy George, der ein exzellentes Buch über die Theologie der Reformatoren geschrieben hat, sagte mir einmal, dass mehr Wiedertäufer nach der Reformation den Märtyrertod starben als Christen in den frühen Verfolgungen durch Rom. Also dass mehr Christen, Wiedertäufer nach der Reformation für ihren Glauben gestorben sind als wie Christen in den ersten Jahrhunderten durch die Römer. Finde ich zumindest doch ein interessanter Hinweis und Nachweis. Gut, damit wäre ich am Ende. Danke euch für eure Geduld. Wenn es Fragen gibt hier oder wenn ich sie beantworten kann, ihr dürft mir gerne stellen. Wenn jetzt was von allgemeinem Interesse ist oder sonst nachher einfach mich ansprechen. Oder weiß nicht, wie ich es gedacht habe. Wenn es keine mehr geben soll, dann würde ich vorschlagen, vielleicht, dass wir zum Abschluss noch beten, was ich würde. Können wir vielleicht ja dazu aufstehen, oder? Himmlischer Vater, wir wollen dir Dank sagen, dass wir aus den Zeugnissen von Menschen, die du errettet hast durch deine Gnade aus den vergangenen Jahrhunderten, auch heute noch lernen dürfen. Wir wollen dir als erstes wirklich Dank sagen, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, dass wir errettet werden können, dass es einen Weg gibt, wo die Schuld von uns Menschen dir gegenüber durch unsere Sünde ja weggenommen werden kann, dass du Errettung schenkst, Erlösung schenkst, dass wir einmal in die ewige Herrlichkeit bei dir eingehen dürfen. Wir haben gesehen an Zwingli, dass all, wo wir auf unser menschliches Vermögen vertrauen, dass wir da krachend scheitern müssen, weil wir sind Sünder. Unser Wille, unsere Kraft, unsere Herzen, unser Denken, es ist gefangen und gebunden in der Sünde. Und deswegen können wir uns aus diesem Sumpf der Schuld selber nicht herausziehen. Aber du in deiner Gnade erbarmst dich. Du in deiner Gnade hast selber einen Weg geschaffen, dass Menschen zu dir zurückkommen können durch deinen Sohn. Und durch deine Gnade forderst du von uns nichts anderes, als dass wir wie Bettler vor dich treten, um dieses Geschenk der Vergebung zu empfangen. Und dafür möchte ich dir wirklich von ganzem Herzen Dank sagen. Ich möchte dir auch Dank sagen, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und es ist ein beständiger Kampf in unserem Leben, wie weit wir dieses Wort wirklich Königin in unserem Leben sein lassen. Wie weit wir uns wirklich unter dein Wort beugen und auch praktisch in unserer Zeit noch umsetzen wollen, was dein ewig gültiger Wille ist. Und da möchte ich dich bitten, dass uns da die Teufel herausfordern dürfen, gerade wenn es auch um die Frage des Zusammenkommens von den Gläubigen geht. Und ich möchte dich bitten, dass uns ihr Mut, ihr Ausharren, dieses Einsetzen, dieses Kämpfen für den ein für alle Mal überlieferten Glauben, dass uns das auch herausfordert und ermutigt, selber einzustehen, festzustehen, in einer Zeit, wo deinen Ordnungen, in einer Zeit, wo deinem Willen immer mehr widersprochen wird und er mit Füßen getreten wird, dass wir da solche sein dürfen, die nicht durch Kompromiss gekennzeichnet sind, sondern die in aller Liebe gegenüber ihren Mitmenschen standhaft für deinen Willen und für deine Ordnungen eintreten. Schenke doch du uns die Gnade und die Kraft dazu, Herr. Wir können das nicht aus uns alleine. Wir wissen, wir brauchen dein Wirken, wir brauchen deine Kraft. Und du willst es durch deinen Sohn in uns wirken und dafür möchte ich dir Dank sagen. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du jetzt jeden auch auf dem Nachhauseweg behütest, bewahrst, segnest, eine gute Nacht schenkst. Und dass dieser Abend wirklich das Zeugnis der Täufer wirklich zu deiner Ehre und Verherrlichung dienen durfte. Amen.
Ich möchte auch noch schön ganz kurz ein kleines Büchlein empfehlen. Also wer sich etwas ausführlicher beschäftigen möchte, einfach mit den Zeugnissen von Täufern. Es gibt eine Kurzzusammenfassung von dem Märtyrerspiegel. Der Märtyrerspiegel ist so ein dicker Schinken, wird übrigens heute noch auch in diesen Brüderhöfen auf Deutsch gedruckt und auch hier teilweise dann nach Deutschland vertrieben. Aber es ist vor einiger Zeit, hat der Bruder Georg Walder in seinem Verlag, kann man aber auch bei jeder christlichen Buchhandlung bestellen, Zeugnisse aus diesem Märtyrerspiegel zusammengefasst in heute verständlichem Deutsch. Das Buch heißt Gute Nacht, Gott gebe Gnade. Und das sind 14 Zeugnisse von verschiedenen Täufern. Es ist zum Beispiel das von Michael Sattler drin. Es ist auch das von Schwäbisch Gmünd drin. Nee, es sind mehr als 14, 30 Zeugnisse von Täufern und wie sie gestorben sind. Aber wer da weiter Interesse hat, ist das eigentlich wirklich ein guter Einstieg und eine gute Herausforderung.